Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturkristalle. Wir sind der Kulturring Wittmund und wir möchten euch in 10 Folgen unsere Lieblingsstücke der Literatur vorstellen. Also begleitet uns gerne in die glitzernde Welt der Kultur.
Christa Wolf, Cassandra. Hier war es. Da stand sie. Diese steinernen Löwen, jetzt kopflos, haben sie angeblickt. Diese Festung, einst uneinnehmbar, ein Steinhaufen jetzt, war das Letzte, was sie sah. Ein lange vergessener Feind und die Jahrhunderte, Sonne, Regen, Wind, haben sie geschleift. Unverändert der Himmel, ein tiefblauer Block, hoch, weit, nah die zyklopisch gefügten Mauern, heute wie gestern, die dem Weg die Richtung geben, zum Tor hin, unter dem kein Blut hervorquillt, ins Finstere, ins Schlachthaus und allein. Mit der Erzählung gehe ich in den Tod. Aber wo lebten wir denn? Ich muss mich scharf erinnern, sprach in Troja irgendein Mensch von Krieg? Nein, er wäre bestraft worden. In aller Unschuld und besten Gewissens bereiteten wir ihn vor. Sein erstes Zeichen, wir richteten uns nach dem Feind. Wozu brauchten wir den? Helena. Der Name traf uns wie ein Stoß. Die schöne Helena. Darunter tat es der kleine Bruder nicht. Man hätte es wissen können, man hatte es gewusst. Ich war Zeugin, wie im Hin und Her zwischen dem Palast und den Tempelpriestern in Tag- und Nachtsitzungen des Rats eine Nachricht hergestellt wurde, hart gehämmert, glatt wie eine Lanze. Paris, der Troerheld, habe auf Geheiß unserer lieben Göttin Aphrodite, Helena, die schönste Frau Griechenlands, den großmäuligen Griechen entführt und so die Demütigung gelöscht, die unserem mächtigen König Priamos einst durch den Raub seiner Schwester angetan worden war. Jubelnd lief das Volk durch die Straßen. Ich sah eine Nachricht zur Wahrheit werden, und Priamos hatte einen neuen Titel. Unser mächtiger König. Später, je aussichtsloser der Krieg wurde, musste man ihn unser allermächtigster König nennen. Wann Krieg beginnt, das kann man wissen. Aber wann beginnt der Vorkrieg? Falls es da Regeln gäbe, müsste man sie weitersagen, in Ton, in Stein eingraben, überliefern. Was stünde da? Da stünde unter anderen Sätzen: Lasst euch nicht von den eigenen täuschen. Paris, als er nach Monaten doch noch kam, merkwürdigerweise auf einem ägyptischen Schiff, brachte eine tief verschleierte Person von Bord. Das Volk, wie nun üblich hinter einer Sicherheitskette von Eumelos-Leuten zurückgedrängt, verstummte atemlos. In jedem Einzelnen erschien das Bild der schönsten Frau so strahlend, dass sie ihn, wenn er sie sehen könnte, blenden würde. Schüchtern, dann begeistert kamen Sprechchöre auf. Helena, Helena. Helena zeigte sich nicht. Sie kam auch nicht zur Festtafel. Sie war von der langen Seereise erschöpft. Krieg durfte er nicht heißen. Die Sprachregelung lautete zutreffend Überfall, auf den wir sonderbarerweise gar nicht vorbereitet waren. Da wir nicht wussten, was wir wollten, haben wir uns nicht bemüht, der Griechen Absicht wirklich zu ergründen. Ich sage wir. Seit vielen Jahren wieder wir. Im Unglück habe ich meine Eltern wieder angenommen. Damals, als die griechische Flotte gegen den Horizont aufstieg, ein grässlicher Anblick, als unsere Herzen sanken, als unsere jungen Männer, nur durch ihren Lederschild geschützt, lachend dem Feind entgegengingen, in den sicheren Tod. Da hab ich sie alle, die das verantworteten, inbrünstig verflucht. Ein Verteidigungsring, eine vorgeschobene Linie hinter einer Schutzwehr, Gräben, nichts von alledem. Wahrhaftig, ich war kein Stratege, aber jeder konnte sehen, wie unsere Krieger auf dem flachen Uferrand dem Feinde zugetrieben wurde, damit er sie niedermetzelte. Das Bild bin ich nie wieder losgeworden. Und dann am ersten Tag mein Bruder Troilos. Ich hatte Angst, Aeneas. Das war es, was du niemals glauben wolltest. Die Art von Angst hast du ja nicht gekannt. Ich habe ein Angstgedächtnis, ein Gefühlsgedächtnis. Wie oft hast du gelacht, dass ich dir, wenn du wieder mal zurückgekommen warst, nicht den Bericht über die Ereignisse erstatten konnte, den du erwartetest. Wer wen auf welcher Weise umgebracht, wer in der Hierarchie am Steigen oder Sinken war, wer sich in wen verliebt, wer wem die Frau gestohlen hatte, du musstest es bei anderen erfragen. Ich wusste es natürlich, daran lag es nicht. Wer nicht in die Ereignisse verstrickt ist, erfährt am meisten. Doch ohne meinen Willen nahm mein Gedächtnis diese Tatsachen einfach nicht ernst genug. Als seien sie nicht wirklich. Nicht wirklich genug. Als seien es Schattentaten. Oder wie soll ich es dir erklären? Ich gebe dir ein Beispiel. Polyxena. Ach, Aeneas, als wäre sie wirklich, sehe ich jeden Zug ihres Gesichts vor mir, in dem das Unglück eingeschrieben stand. Wieso sah ich das nur? Und hörte jenen Unterton in ihrer Stimme, der die schmelzende Angst in mir erzeugte, dass es mit ihr, der Schwester, schlecht ausgehen musste. Wie oft trieb es mich, ihre Hände zu ergreifen und laut hinauszuschreien, was ich sah. Wie hielt ich mich zurück? Wie spannte ich all meine Muskeln gegen diese Angstgewissheit? Mir braucht man nicht zu sagen, warum die Geburt der Zwillinge so schwer war. Meine Muskeln sind verhärtet. Ich hatte das Gefühl, mit meinem Körper jene Stelle abzudecken, durch die, für mich nur spürbar, andere Wirklichkeiten in unsere Welt der festen Körper einsickerten, die die fünf Sinne, auf die wir uns verständigt haben, nicht erfassen, weshalb wir sie verleugnen müssen. Worte. Alles, was ich von jener Erfahrung mitzuteilen suchte, war und ist Umschreibung. Für das, was aus mir sprach, haben wir keinen Namen. Ich war sein Mund, nicht freiwillig. Es musste mich erst niederzwingen, ehe ich verlauten ließ, was es mir eingab. Dass ich die Wahrheit sprach, ihr mich nicht hören wolltet, das hat der Feind verbreitet. Nicht aus Bosheit, sie verstanden es nicht besser. Für die Griechen gibt es nur entweder Wahrheit oder Lüge, richtig oder falsch, Sieg oder Niederlage, Freund oder Feind, Leben oder Tod. Sie denken anders. Was nicht sichtbar, riechbar, hörbar, tastbar ist, ist nicht vorhanden. Es ist das andere, das sie zwischen ihren scharfen Unterscheidungen zerquetschen. Das dritte, das es nach ihrer Meinung überhaupt nicht gibt. Das lächelnde Lebendige, das imstande ist, sich immer wieder aus sich selbst hervorzubringen. Das ungetrennte Geist im Leben, Leben im Geist. Aeneas, lieber, Du hast mich verstanden, lange ehe du es zugabst. Es war ja klar, allen, die überlebten, würden die neuen Herren ihr Gesetz diktieren. Die Erde war nicht groß genug, ihnen zu entgehen. Du, Aeneas, hattest keine Wahl. Ein paar hundert Leute musstest du dem Tod entreißen. Du warst ihr Anführer. Bald, sehr bald, wirst du ein Held sein müssen. Ja, hast du gerufen, und an deinen Augen sah ich, du hattest mich begriffen. Einen Helden kann ich nicht lieben. Deine Verwandlung in ein Standbild will ich nicht erleben. Lieber, du hast nicht gesagt, das werde dir nicht passieren oder ich könnte dich davor bewahren. Gegen eine Zeit, die Helden braucht, richten wir nichts aus. Das wusstest du so gut wie ich. Du hast den Schlangenring ins Meer geworfen. Du würdest weit, sehr weit gehen müssen und was vorn ist, würdest du nicht wissen. Ich bleibe zurück. Der Schmerz soll uns an uns erinnern. In ihm werden wir uns später, wenn wir uns wieder treffen, falls es ein später gibt, erkennen. Das Licht erlosch, erlischt. Sie kommen. Christa Wolf, 1929 geboren, 2011 gestorben, war eine deutsche Schriftstellerin. Sie zählte zu den bedeutendsten Schriftstellerpersönlichkeiten der DDR und wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis, und ihr Werk wurde in sehr viele Sprachen übersetzt. In ihrem Roman Cassandra, der 1983 zeitgleich in der damaligen DDR und der Bundesrepublik Deutschland erschienen ist, greift Christa Wolf einen Stoff aus der griechischen Mythologie auf: die Geschichte und den Untergang Trojas. Darin eingebettet ist die Lebensgeschichte der Seherin Cassandra. In Form eines inneren Monologs blickt Cassandra unmittelbar vor ihrem Tod zurück auf ihre Kindheit und Jugend, den Krieg um Troja und um seine Vorbedingungen. Sie erzählt die bekannte Geschichte der Seherin, der niemand das glaubt, was sie in der Zukunft sieht, aus der Perspektive einer weiblichen Hauptperson. Mit Cassandra hinterfragt Christa Wolf den Mythos um die Helden einer patriarchalischen Ordnung und stellt eine weibliche Alternative vor. Cassandras Loslösung von ihrem Vater geht einher mit ihrer kritischen Auseinandersetzung mit dem geltenden Herrschaftssystem, das sich durch Gewalt und Unterdrückung auszeichnet. Dem werden in der Parallelwelt am Berg Ida Frauensolidarität, weibliche Intuition und Lebensklugheit sowie die Weisheit der Alten und ihr Gemeinschaftssinn entgegengesetzt. Mit der Veröffentlichung traf Christa Wolf 1983 in beiden Teilen Deutschlands den Nerv der Zeit. Während in der damaligen DDR die Kritik an der Realität des SED-Staates zunahm, prägten in der Bundesrepublik die Friedens- und Frauenbewegung den gesellschaftlichen Diskurs.